BR24. Sonntags um 11. Heute mit Benny Riemer.
Willkommen zu einer Stunde Talk hier auf BR24. Schön, dass Sie mit dabei sind bei einem ja emotionalen und kontroversen Thema. Es geht um Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland. Die Empfehlungen einer Expertenkommission haben die Diskussion über den rechtlichen Umgang damit neu angefacht. Wir fragen heute: Abtreibungsrecht, braucht es den Paragraphen 218 noch? Zu Gast in der Sendung ist BR-Reporterin Irene Essmann. Sie beschäftigt sich viel mit ethischen Fragestellungen in der politischen Debatte. Hallo Irene.
Hallo.
Und wir freuen uns auf Ihre Meinung. Rufen Sie an bei uns im Studio. Es kostet nichts.
BR24. Sonntags um 11. Rufen Sie an. Kostenlos unter 0800 80 80 789.
Der Paragraph 218 des Strafgesetzbuchs besagt, ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland grundsätzlich rechtswidrig. Er bleibt allerdings straffrei, wenn er in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft vorgenommen wird und die schwangere Frau muss sich vorher beraten lassen bei einer staatlich anerkannten Stelle. Eine Expertenkommission, eingesetzt von der Bundesregierung, ist am letzten Montag vor die Presse getreten und hat eine Entkriminalisierung von Abtreibungen empfohlen. Hören wir nochmal rein in die Pressekonferenz und danach die Reaktionen vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken und des Bundesjustizministers.
Die grundsätzliche Rechtswidrigkeit des Abbruchs in der Frühphase der Schwangerschaft, derzeit § 218a des Strafgesetzbuchs, ist nicht haltbar. Hier sollte der Gesetzgeber tätig werden und den Schwangerschaftsabbruch rechtmäßig und straflos stellen.
Das ist auch nicht einfach eine Formalie, sondern Sie können sich vorstellen, dass es für die betroffenen Frauen, die in der Situation sind, dass sie sich überlegen, ob sie einen Schwangerschaftsabbruch verlangen, einen großen Unterschied macht, ob das, was sie tun, Unrecht ist oder Recht.
Unser Hauptgedanke ist, dass wir aus ethischen Erwägungen eine Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in der Frühphase nicht teilen können. Das würde aus unserer Sicht eben ein Ende eines klaren Lebensschutzkonzepts bedeuten.
Es wäre ja schon seltsam, wenn ein solches Werk übergeben wird, innerhalb weniger Stunde oder gar weniger Tage man dann schon genau wüsste, welche Folgen daraus zu ziehen sind. Das alles werden wir uns jetzt sorgfältig anschauen und dann gemeinsam beraten, was die nächsten Schritte sind.
Ja, anschauen und gemeinsam die nächsten Schritte beraten. Das, was Marco Buschmann da sagt, klingt nicht nach einer Entscheidung in den nächsten Wochen, oder Irene?
Also ich lehne mich jetzt gleich mal zu Beginn der Sendung aus dem Fenster. Ich glaube auch, dass das keine Entscheidung geben wird, jetzt innerhalb dieser Legislaturperiode noch. Man hört ja, wie vorsichtig dann doch zum Beispiel Marco Buschmann sich geäußert hat, aber auch andere politische Vertreter und auch fast alle Experten, die ich so gehört habe, mit denen ich auch selbst teilweise gesprochen habe, die sagen doch, wir brauchen da jetzt erstmal einen breiten gesellschaftlichen Diskurs bei so einer schweren, bei so einer ethischen Debatte. Und wir haben es ja auch in der Vergangenheit gesehen, auch bei anderen ethischen Fragestellungen ist das ja nicht geglückt, schnelle Entscheidungen hervorzurufen, sondern es war zum Beispiel beim assistierten Suizid so, dass man sich am Ende nicht auf eine Regelung einigen konnte. 2 konkurrierende Gesetzentwürfe gab es da. Im Endeffekt ist dieses Thema immer noch in so einer Art Grauzone. Und ich könnte mir auch vorstellen, wir haben in 2 Jahren ja Bundestagswahl, dass sich doch alle Parteien oder die meisten Parteien einig sind, dass dieses Thema sicherlich nicht für einen Wahlkampf taugt, sondern vielleicht sogar eher die Spaltung in der Gesellschaft, über die man sich ja gerade eh viele Gedanken macht, dass es die eher noch verstärken könnte.
Ja, wenn so eine gesellschaftliche Spaltung befürchtet wird, wie konnten sich die Mitglieder der eingesetzten Kommission, 15 Frauen und 3 Männer waren das, dann so einig sein in ihrer Entscheidung?
Ich würde da mal vor allem 2 Gründe sehen. Zum einen, du hast es gerade schon angesprochen, 15 Frauen und 3 Männer. Häufig war es in der Vergangenheit so, dass die Debatte um den Paragraph 218 hauptsächlich die Männer bestimmt haben. Und ich stelle schon fest, dass Frauen da doch noch mal so eine bisschen andere Perspektive auch drauf haben. Und das andere ist, es gab ja einen gewissen Auftrag auch an die Kommission. Es war der Auftrag, zu untersuchen, wie sich der Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches regeln lässt. Also da ist schon herauszuhören, was eigentlich auch die Ampelregierung, die das ja auch in ihrem Koalitionsvertrag so festgestellt geschrieben hatte, was die sich eigentlich auch erwartet hat.
Abtreibungsrecht. Braucht es den Paragraphen 218 noch? Das ist unser Thema. Rufen Sie an, kostenlos unter 0800 80 80 789. 0800 80 80 789. Das ist die Nummer zu uns ins Studio. Und die erste Anruferin ist heute Maria Reinhold aus Ottobrunn. Ich grüße Sie.
Hallo?
Ja, Frau Reinhold.
Ja, also ich bin der Meinung, wenn das Gesetz geändert wird, also keine Beratung mehr stattfindet, lässt man die Frauen eigentlich allein. Dann wäre es noch problematischer als vorher. Für viele jedenfalls gilt das. Und es kann nicht sein, dass alle anderen, also dass zum Beispiel die Familien, Eltern oder auch die Partner einfach außen vor gelassen werden, dass die Frauen mit ihrem Schicksal dann ganz allein dastehen. Und dass die Beratung über mögliche Auswege doch wirklich erforderlich ist. Also man sollte da nicht so leichtfertig drüber hinweggehen, denn Frauen befinden sich ja in einer, viele Frauen jedenfalls befinden sich ja dann in einer Notsituation, und da kann man nicht einfach sagen, das geht uns andere, der geht die anderen alles nichts an.
Jetzt ist es aber nicht so, dass die Beratung verboten wird. Im Gegenteil, also man will ja das Angebot vor allem aufrechterhalten, dieses Beratungsangebot. Das würden Sie nicht so sehen, dass die Frauen das auch in Anspruch nehmen, sondern Sie sind definitiv für eine Verpflichtung dieser Beratung?
Also doch, ich bin schon für eine Beibelassung der jetzigen Situation, gesetzlichen Situation. Also das, denn das hat ja die Zeit gezeigt, dass es eben auch, dass diejenigen, die in Notsituationen sind, die gehen ja nicht an die Öffentlichkeit. Und für die Folgen, die daraus entstehen, dass, da macht sich ja heute auch niemand Gedanken, dass, die sind eigentlich im Grunde allein gelassen, die Frauen. Also wenn man eigentlich sagte, du kannst ja das selbst regeln, ja, ich meine, das kann jeder dann sagen, können Eltern sagen, das können Partner sagen, und jeder ist dann, schiebt dann die Verantwortung auf die Frau. Du bist ja du hast die Entscheidung, und praktisch da mit der Situation fertig zu werden.
Irina Essmann, Beratungsangebot versus Beratungspflicht. Eine große Diskussion, ne?
Ja, aber das spielt ja auch eine Rolle. Ja. Für die Mütter entscheidet ja auch, kann sich ja etwas anderes entscheiden. Sie kann sich ja dann anders entscheiden, wenn ihr mögliche Wege aufgezeigt werden.
Ich bin da schon sehr bei Frau Reinhold. Ich höre das auch in der Debatte sehr raus, dass genau an dieser Beratungsfrage, dass das ein entscheidender Punkt ist und dass es auch irgendwo ein Dilemma ist. Denn die Frage ist natürlich, wenn ich keine rechtliche Grundlage mehr habe, kein Gesetz mehr, wie kann ich dann zum Beispiel aber eine Beratungspflicht etablieren? Da bin ich tatsächlich zu wenig Juristin, aber ich habe da auch ganz unterschiedliche Äußerungen gehört. Gleichzeitig ein Beratungsangebot. Das ist ja natürlich schön und gut, aber machen wir uns da auch ehrlich, ein Beratungsangebot wird womöglich eher die Frau oder ich möchte da auch sagen das Paar, denn es gehören ja eigentlich auch immer zwei dazu. So ein Angebot würde wahrscheinlich eher ein Paar in Anspruch nehmen, das sich schon Gedanken macht, das schon vielleicht sehr reflektiert ist über die eigene Situation. Das kann man jetzt auch nicht von jedem erwarten, dass er so reflektiert ist. Und wenn es diese Pflicht nicht gibt, dann wird womöglich dann doch, ohne die sich den letzten Gedanken gemacht hat, wird da eine Entscheidung gefällt, die man gegebenenfalls vielleicht im Nachhinein bereut. Und das fand ich schon auch ganz interessant in der Recherche, wenn wir in die ehemalige DDR schauen, wo es ja keine rechtliche Regelung gab, Abtreibung sozusagen ganz legal durchgeführt werden konnte, es auch keine Beratung gab. Da gibt es jetzt schon auch Frauen, die das im Nachhinein sehr bereuen, dass sie sich damals dafür entschieden haben und gesagt haben, wir wurden da eben alleine gelassen und im Nachhinein hätten wir vielleicht doch anders entschieden, eben vielleicht auch, wenn wir eine entsprechende Beratung gehabt hätten, die uns auch einen Weg zeigt, zum Beispiel alleine, als Alleinerziehende trotzdem klarzukommen mit einem Kind, welche Hilfsmöglichkeiten es vielleicht auch gibt.
Aber nochmal festzuhalten, die Kommission hat jetzt empfohlen, die Beratungspflicht abzuschaffen.
Grundsätzlich wäre die Beratungspflicht abgeschafft mit Streichen eines Paragraphen 218. Aber in der Kommission war schon auch zu hören, dass man dieses Beratungsangebot oder Beratung grundsätzlich schon für was sehr, sehr Sinnvolles hält.
Vielen Dank, Frau Reinhold, für Ihre Meinung. Unser nächster Anrufer ist Alexander Heinze aus München. Er hat angerufen unter 0800 80 80 789. Herr Heinze.
Ja, schönen guten Morgen.
Hallo.
Ja, ich habe überlegt, ob ich überhaupt anrufen soll, aber ich denke mal, vielleicht mal eine Erfahrung reinzubringen. Obwohl ich jetzt Mann bin und vor 30 Jahren war ich schwer verliebt. Und ja, wie ist es passiert? Sie wurde schwanger und dann ging die Ratlosigkeit und leichtes Chaos los, was man jetzt tun soll und wie auch immer. Und also an Paragraphen oder irgendwelche strafrechtlichen Sachen und so, das war, da haben wir gar nicht dran gedacht. Das war erstmal ein kompletter Ausnahmezustand. Was tun wir, was wie auch immer. Ich als Mann wurde dann um Lösungen gefragt, die ich auch nicht liefern konnte. Mhm. Also das war eine schlimme Zeit, wo man sich ja nicht freuen sollte, dass es echt passiert ist. So 30 Jahre später ist es anders. Aber damals als Jugendlicher, das war katastrophal. Und da nochmal so ein paar Paragraphen, Zwang reinzubringen, hätte ich das gewusst, mit Strafbarkeit und sowas. Ich glaube nicht, dass mich das beruhigt hätte oder sie beruhigt hätte. Also ich finde das dann noch mit diesem Druck und allem drum dran. Also ich bin kurz gleich zu sagen, gegen diesen Paragraphen, der muss abgeschafft werden. Beratung, warum immer unter Zwang? Warum kann man das nicht auch verknüpfen mit Unterstützung und so weiter und so fort? Also wenn eine Frau finanziell sich danach keine Sorgen machen muss um die Zukunft im Sinne oder halt andersrum, nicht finanziell, aber mehr unterstützt wird die nächsten 6 Jahre, bis das Kind im Kindergarten ist und so weiter und so fort, dann sehe ich das ein bisschen anders. Also ich weiß nur von der damaligen Situation, war es katastrophal und sie hat das Kind leider dann auch verloren. So 30 Jahre später frage ich natürlich, was wäre für eine Person geworden oder wer das gewesen wäre. Aber ich war doch damals, muss ich auch gestehen, als ganz junger Mann sehr, war ich erleichtert. Tut also, wenn man das sagt, das ist zwar nicht schön, aber das ist einfach mal, dass man sich mal reinversetzen kann in die Situation für Zuhörer.
In diese Ausweglosigkeit, ne? Mit so einer ungewollten Schwangerschaft, ja.
Komplette Ausweglosigkeit, also von Liebe in die Panik rein. Und darum, also ich kann, wir Männer sind immer draußen vor aus der Debatte. Also das hat man jetzt in der Kommission von der Beteiligung jetzt 3 Männer und viele Frauen, aber wir haben ja auch einen erheblichen Anteil hier. Und ich verstehe es, das ist die letzte Entscheidung der Frau, aber dass man das dann mit einem Strafgesetzbuch verknüpft, nein, absolut nicht, nein.
Reden
also Beratung, ja, aber dann bitte, sag ja, mit Unterstützungen, mit Leistungen, nimm die 3 Beratungen, dann gucken wir eure finanzielle Situation an, wie können wir da weiterhelfen und so weiter und so fort. Wohnraum, keine Ahnung, also wirklich ein Programm, wo man einfach weiß, man ist dann 6 Jahre aufgehoben. Also nicht jetzt so, also ohne, dass man jetzt irgendwas an Verpflichtungen verlässt, sondern einfach wirklich an die andere Seite, also nicht Strafe.
Irene, das Beispiel von Herrn Heinze zeigt, die Verzweiflung in so einer Situation, wenn eine ungewollte Schwangerschaft passiert. Und ist das dann eben nachvollziehbar?
Absolut. Ich bin auch sehr froh, dass er ja unsere Debatte auch ein bisschen weitet, in der persönlichen Perspektive hier mit reinbringt und einfach auch wirklich zeigt, welche Überforderung eben erstmal da ist. Er hat es ja selber auch so genannt. Und das wäre eben auch mein Argument, warum es wirklich auch in gewisser Weise diese Pflicht zur Beratung womöglich geben sollte, die ja dann der erste Zugang sozusagen ist, dass sich jemand auch offenbart. Und gleichzeitig bin ich auch sehr bei ihm, wenn er sagt, ja, und dann ist da aber noch diese Strafbarkeit und so weiter und so fort. Denn wenn jemand auf dem Weg ist, sich beraten zu lassen, vielleicht sich am Ende für den Abbruch entscheidet, derjenige ist ja so halb im Verborgenen unterwegs, ne? Jeder Anruf bei einem Frauenarzt ist ja so eine halb illegale Aktion, die Frau dann in der Regel gerade durchführt. Und dass das dann nochmal eine zusätzliche Belastung ist, kann ich total nachvollziehen.
Darf ich noch? Hören Sie mich noch?
Ja, natürlich, wir hören Sie noch.
Okay, also ich möchte noch 2 Aspekte reinbringen. Also ein Aspekt ist auf jeden Fall, als Frau weiß man nie, ob man nochmal schwanger wird. Ich meine, das ist ja auch so ein Punkt, man entscheidet sich gegen das Kind und vielleicht 30 Jahre später steht man alleine da und denkt immer an die Situation, wie ist es? Das ist eine, also diese psychische Belastung, das ist Also unglaublich. Und was ich auch sehr stark kritisiere in der Schule, wir reden zwar über sexuelle Aufklärung, aber ich glaube nicht, dass das Thema ungewollte Schwangerschaft ein Thema ist dort. Was macht man denn da? Was passiert denn da? Was sollte man denn tun? Nichts. Also ich glaube, dass wir andere über Klima, 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 habe ich jetzt gerade wieder mit meinem Sohn Französisch gelernt, Begriffe Richtung Klima. Ich so, ach toll, was die alles jetzt Richtung Klima lernen. Aber gerade solche Themen, nichts.
Also da wünschen Sie sich mehr Aufklärung?
Absolut. Die Leute sollen wissen, was passiert. Also die Kinder sollen mal. Ich glaube, dass wenn man älter ist, geht man eher zu einer Beratung. Aber wir sprechen hier um ungewollte Schwangerschaft. Und das ist meistens, glaube ich, schon ein Teenie-Problem.
Wobei da ganz interessant ist tatsächlich die Statistiken, gerade im Jahr 2022, da gab es so einen leichten Anstieg, der doch auch zu erkennen war an Abtreibungen, die vorgenommen wurden. Und da ist schon sehr auffällig, dass es in diesem Fall sehr viele Frauen waren, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden haben, die so zwischen 30 und 35 waren. Also durchaus ein Alter, in dem...
30 Jahre zurück.
Ja, nee, ich will das nur so einspeisen, was mich nochmal zu einem anderen Punkt zurückbringt, den Sie vorhin ja auch genannt haben. Wir als Gesamtgesellschaft, die Politik, aber wir alle müssen natürlich dafür sorgen, dass es hier Rahmenbedingungen gibt, in denen Menschen sich auch zutrauen, Kinder bekommen und großziehen zu können. Und das, denke ich, ist die Debatte, die wir gleichzeitig mit der, die wir jetzt eben auch hier führen, rund um den Paragraphen 218, eben auch führen sollten.
Ja. Herr Heinze, vielen Dank für Ihren Anruf. Unser nächster Anrufer unter der 0800 80 80 789 angerufen hat Michael Thomas aus dem Ostallgäu.
Ja, hallo.
Grüß Sie. Wie ist Ihre Meinung zum Thema? Braucht es den Paragraphen 218 noch?
Ich würde sagen, jein. Ja. Also zumindest sollte er dahingehend geändert werden, dass eben nicht mehr die Strafbarkeit an allererster Stelle steht. Und es wurde ja gerade schon angesprochen, der Gewissenskonflikt von Frauen ist für einen Mann kaum nachvollziehbar. Wir leben aber halt schon eine längere Zeit in patriarchalischen Gesellschaften, wo der Mann vorgibt, was zu geschehen hat und was nicht. Und leider ist es halt auch so, dass die Kirchen da einen nicht unerheblichen, sondern ganz gewaltigen Einfluss haben, wo jetzt aktuell auch wieder der große Aufschrei ist. Ja? Und zu Teenie-Schwangerschaften kann ich nur sagen, ich habe einen Freund, das ist auch so Problematik, Freundin wird immer mit Partnerin gleichgesetzt, also eine Frau, die mit 18 schwanger wurde. Definitiv zu früh. Mhm. Ja, die hat das hingekriegt und das ist eben ein ganz gewaltiger, entscheidender Unterschied, was gerade zur Sprache gebracht wurde. Schwangerschaften, die abgebrochen wurde im höheren Alter. Eine Frau mit über 30 hat eine ganz andere Basis wie ein Teenie. Ja? Eine Frau, die schon beruflich aktiv war und so weiter und so fort, die hat völlig andere Möglichkeiten wie ein Kind, was zu Hause lebt. Und oh Gott, was mache ich jetzt? Und in der Thematik, die eben auch angesprochen wurde von der Kollegin, das ist eben der Unterschied. Aus welchem Grunde auch immer, das ist ja mal ein anderes Thema, ja. Aber es ist bis heute noch das Problem zwischen Ost- und Westdeutschland. In der DDR war eben ideologisch bedingt klar, dass die Kinder versorgt sind. Die Frauen mussten sich keine Gedanken machen, was beruflich passiert, wenn sie schwanger werden, weil klar war, die Kinder sind versorgt. Und wie schaut es bei uns aus? Und was hat sich nach der sogenannten Wende getan? Da wurde es auch im Osten schlechter, wie es vorher war, aber bei denen ist heute noch besser wie im Westen.
Mhm. Ja, das hatten wir vorhin ja schon angesprochen, diese unterschiedliche Situation auch damals in der DDR. Sie haben die Kirchen angesprochen, das finde ich sehr interessant nochmal. Irene Essmann, da gibt es aber jetzt innerhalb der beiden großen deutschen Kirchen doch ganz unterschiedliche Ansichten dazu.
Genau, es gibt in der jeweiligen Kirche, also sowohl innerhalb der katholischen Kirche, unterschiedliche Ansichten, die eher in Nuancen differieren. In der evangelischen Kirche in Deutschland, da gibt es wirklich sehr unterschiedliche Ansichten. die Position vom Rat der EKD, der sozusagen ja gerade auch im Repräsentieren, würde ich sagen, die gewichtigste Stimme der evangelischen Kirche in Deutschland ist, schließt sich der Kommissionsempfehlung an. Also ist da, wenn man diese Worte bemühen will, vergleichsweise liberal. Wenn wir jetzt auf die katholische Kirche schauen, wenn wir beim Papst anfangen in Rom, der Papst hat sich erst kürzlich, auch Anfang April, wieder geäußert und ganz klar gesagt, der Abbruch einer Schwangerschaft bedeutet nichts anderes, als den schutzlosesten und unschuldigsten von allen die Menschenwürde abzusprechen. Also er plädiert einfach für einen ganz klaren Lebensschutz, ohne Wenn und Aber, ab Beginn, ab Einnistung der Eizelle in die Gebärmutter. Das ist sozusagen die Lehrmeinung aus dem Vatikan. In Deutschland hat man sich auf Ebene der Deutschen Bischofskonferenz mehrheitlich und eben auch beim Laiengremium Zentralkomitee der deutschen Katholiken schon jetzt, würde ich sagen, sehr gut arrangiert, auch mit der Lösung, mit diesem Kompromiss, der gerade besteht.
Darf ich da was dazu sagen?
Ja, sehr gerne.
Das ist ein Paradebeispiel dafür eben, was ist der Grund für dieses System. Und die traurige Realität ist die, Mitglieder zu gewinnen. Ja? Das war früher so und irgendwie zieht sich das bis in die Gegenwart. Hauptsache, man kriegt ein neues Mitglied für seinen Verein. Das Wichtigste ist, dass das Kind getauft ist. Ob die Mutter verreckt, ist völlig wurscht.
Ja,
und das von einer Kirche. Und das von einer Kirche.
Herr Thomas, wir wollen aber jetzt nicht wirklich direkt in die Kirchendiskussion. Die ist tatsächlich heute nicht unser Thema.
Das Wohl der Mutter steht aber auch in der Debatte, in der innerkirchlichen Debatte da schon auch
tatsächlich.
Ganz oben. Das wollte ich schon auch nochmal zurechtdrücken.
Die Konsequenz dieses bedingungslosen Schutzes bedeutet ja, wir sind da beieinander, ja, da hat Leben begonnen und das ist eine haarige Sache, ja. Aber kann es wirklich sein, dass das ungeborene Leben dazu führen kann, durch bedingungslosen Schutz, dass die Mutter, wie auch immer und aus welchem Grund auch immer, bei der Sache draufgeht? Ob jetzt organisch oder psychisch. Das kann es doch nicht sein.
Das ist natürlich genau die Unterscheidung, organisch oder psychisch, dieser Unterschied, den Sie da machen, der ist nochmal ganz wichtig, der ist nämlich tatsächlich auch in der Debatte innerhalb der katholischen Kirche wichtig. Was ich sehr interessant fand, war, dass Sie auch davon gesprochen haben, von dieser patriarchalen Struktur in unserer Gesellschaft und dass da doch von Männern sehr viel und nicht nur kirchlich gesehen, sondern generell von Männern da ja sehr viel gesprochen wird und entschieden wird über etwas, das zumindest in letzter Konsequenz die Frauen betrifft. Und ich würde da gerne auch ein Beispiel tatsächlich anführen aus der Debatte, die schon Anfang der 90er stattgefunden hat. Und da war es zum Beispiel so, dass Volker Kauder, seines Zeichens ja CDU-Abgeordneter, im Bundestag zu Protokoll gegeben hat, dass kein Mensch das Recht hat, über das Lebensrecht eines anderen Menschen zu befinden und deshalb der Staat entsprechend sich da schützend davor stellen soll. Und seine Parteikollegin Rita Süssmuth, die hat sich damals dem Vorschlag der Fristenregelung der SPD angeschlossen. Und da sieht man auch, dass auch in den politisch konservativeren Kreisen Frauen zum Beispiel dann durchaus auch wieder einen anderen Blick auf die Dinge haben als mancher Mann.
Ist ja logisch, weil Frauen wissen, wovon sie sprechen, Männer halt nicht. Das ist halt so.
Das liegt in der Natur der Sache in diesem Fall. Michael Thomas hat angerufen aus dem Ostallgäu. Ganz herzlichen Dank für Ihre Meinung. Wir müssen eine kurze Pause machen. Wir sprechen über das Abtreibungsrecht und fragen, braucht es den Paragraphen 218 noch? Das ist unser Thema heute in Sonntags um 11. Sie können weiterhin kostenlos anrufen und mitdiskutieren in unserer Sendung. Und das hat auch Christian Lottenburger aus Freiburg im Breisgau gemacht. Ich grüße Sie.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich.
Hallo. Wie ist Ihr Thema, beziehungsweise Ihre Meinung zum Thema?
Genau, also ich würde mich da in Gänze tatsächlich der Expertenkommission anschließen, dass die Abschaffung des 218 tatsächlich gänzlich überfällig ist. Das hat unterschiedlichste Gründe. Der ein Punkt oder ein Gewicht ist in meiner Wahrnehmung der, dass einfach dieser Paragraph zu einer Zeit eingeführt wurde, als einfach die Politik und gerade die Gesetzgebung durch Männer dominiert wurde, wo Frauen einfach wenig Mitspracherecht hatten. Ergänzend kommt hinzu, dass gerade durch die katholische Kirche dies auch unterstützt wird, die eben halt ausschließlich Männer dominiert ist. Und gerade in einer Zeit, wo wir von Gleichberechtigung von Frauen und Männern sprechen, finde ich es gar heuchlerisch, wenn einfach dieser Paragraph, der einfach durch Männer eingeführt wurde, weiterhin Bestand hält. Ein weiterer Grund ist für mich, dass die Beratung, die wird ja weiterhin Bestand haben. Es ist ja nicht so, dass nur mit der Abschaffung einer Beratungspflicht sämtliche Beratungsstellen geschlossen werden, sondern dass diese weiterhin ansprechbar sind für Frauen und natürlich auch für Paare, wenn das Thema Abtreibung im Raum steht. Und was ein weiterer Punkt ist, was ich für schwierig erachte, dass in nicht wenigen Landkreisen bzw. Kommunen die Beratungspflicht durch kirchliche, auch katholische Träger durchgeführt wird. Und das finde ich an sich schon sehr schwierig, wenn ein katholischer Träger, der sich gegen Abtreibung ausspricht, dann Frauen berät, dass sie abtreiben.
Wie unabhängig sind diese Beratungsstellen? Irene Essmann, hat da Christian Lottenburger einen Punkt?
Ich würde sagen, nicht ganz. Tatsächlich, verzeihen Sie, Herr Lottenburger, denn tatsächlich Gerne. Die katholische Kirche als Institution in ihren Angeboten, in ihrer Beratung stellt sie ja keinen Schein aus, der dann ja erstmal berechtigt, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Es gibt die katholische, christliche Schwangerenkonfliktberatung bei Donum Vitae. Und das ist ein Verein, der sich wirklich ehrenamtlich gegründet hat, weil Christinnen der Meinung waren, das ist so nicht haltbar, was ihre Kirche da eigentlich macht. Wir wollen aber natürlich aus unserer Überzeugung heraus, als Christen, als Katholiken, wir wollen für die Frauen das Beste, wir wollen grundsätzlich schon dieses heranwachsende Leben retten und dann auch wirklich aufwachsen sehen. Aber diese Einrichtung Donum Vitae berät ergebnisoffen, sprich vergibt dann auch den Schein. Also von dem her, da müssen wir tatsächlich ein bisschen differenzieren.
Herr Lottenburger, es gibt ja mehrere repräsentative Umfragen zum Thema. Und es ist ja so, je nachdem, wie die Frage gestellt war, sind die Ergebnisse etwas unterschiedlich ausgefallen. Trotzdem eine Mehrheit spricht sich wie Sie für eine Liberalisierung aus. Es ist aber auch in den Umfragen zu sehen, dass es auch teils massive Vorbehalte gibt. Sehen Sie da kein Risiko eines ganz großen gesellschaftlichen Konflikts?
Ganz ehrlich, nein, ich sehe tatsächlich keinen Konflikt. Es gibt immer, wenn es Weiterentwicklung in einer Gesellschaft gibt, egal in welche Richtung das geht, gibt es immer Fraktionen, Institutionen, Gruppierungen, die sich mit deutlicher Massivität dagegen aussprechen. Aber das darf kein Grund sein, dass sich eine Gesellschaft, eine Kultur weiterentwickelt. Und wenn es jetzt um die Frage des Paragraphen 218 geht, dann weiß ich ganz genau, dass als Beispiel in Freiburg demnächst wahrscheinlich wieder eine große Demonstration von, ich möchte fast sagen, faschistischen Katholiken stattfindet, die sich gegen diese Abtreibung ausspricht. Dem entgegengesetzt ist allerdings dann wahrscheinlich eine Gegendemonstration, die weitaus größer ist. Und es geht nicht darum, auf die lautesten Stimmen zu hören von jenen, die eben halt glauben, sich dagegen stellen zu müssen, sondern auf jene, die die Mehrheit bilden.
Die Meinung von Christian Lottenburger. Vielen Dank für den Anruf aus Freiburg im Breisgau. Jetzt hören wir wieder eine Frau zum Thema. Özlem Sönmezler hat angerufen aus München. Grüß Sie.
Ja, hallo. Ich grüße euch auch in die Runde.
Servus. Wie ist Ihre Meinung?
Hallo. Also mir geht's auch ganz klar, wie einige Vorredner oder jetzt gerade der Herr, um eine Entkriminalisierung. Und was ich bei mir auch immer wieder bei dem Thema so ein bisschen aufploppt, ist eben diese Neutralität der Beratungsstellen. Also ich weiß, dass die Ergebnisse offen sind, aber Erfahrungen zeigen, wenn die Frauen allein solche Räumlichkeiten betreten, die ja eben auch für Wohlbefinden und Sicherheit und so weiter sorgen sollen, also lachende Babybilder, freundliche Familien, also das geht schon unterschwellig in eine gewisse Richtung. Und das macht die Situation eigentlich für die Frauen auch nicht einfacher. Und für mich ist dieser Diskurs von Leuten, die jetzt sagen, ja, pro, auch zu stark geprägt irgendwie von der Versorgungslage. Also wenn es heißt Wohnraum, Kita, Stärkung der alleinerziehenden Frauen, also alles klar. Aber nehmen wir mal an, das ist alles gegeben. Was ist dann? Also wenn die Versorgungslage in den nächsten Jahren gegeben ist, wenn da eine Sicherheit ist für die Frau, was heißt das? Also muss sie sich wieder anders entscheiden?
Also Sie sprechen sich ganz eindeutig jetzt für eine Liberalisierung, für eine Änderung aus, höre ich daraus, ne?
Ja. Also trotzdem gestützt auch mit Beratungsangeboten, aber eben nicht verpflichtend. Aber ich denke, jede Frau oder jeder Mensch in so einer Situation, also braucht ja Hilfe, möchte diese Unterstützung in Anspruch nehmen. Nur wie sie halt derzeit aufgebaut ist, ist es natürlich wie so eine Grauzone. Ja, irgendwie ist es kriminell, das darf ich ja gar nicht. Und dann eben diese ganzen ethischen Auseinandersetzungen und inneren Konflikte, ist es halt immer getragen von, ist es irgendwie nicht offen, dass ich in so eine Beratungsstelle gehe, sondern irgendwie sehr belastend, ne? Und das muss sich ändern, aber das braucht wahrscheinlich auch wieder einige Jahre und Jahrzehnte.
Dankeschön, Özlem Sönmezler, für Ihre Meinung. Der nächste Anrufer ist Raimund Jäcker aus Kissing.
Ja.
Ich grüße Sie.
Ja, ich möchte nochmal Bezug nehmen auf das Verfassungsgerichtsurteil von, glaube 1995.
1993,
genau, ja. Wo das Verfassungsgericht Abtreibung grundsätzlich für rechtswidrig erklärt hat und dabei Bezug genommen hat auf Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes. Das heißt, die katholische Kirche konnte sich nach diesem Urteil bestätigt fühlen in der Ansicht, dass von Anfang an da ein Mensch vorhanden ist. Also der Begriff menschliches Leben ist ja Geschwurbel. Der ist ja gar nicht justiziabel. So, und dann kommt folgendes Problem. Unter bestimmten Umständen ist das straffrei. Wo ist das sonst noch der Fall? Bei der Notwehr. Nicht? Auch eine Notwehr, wenn ich mit Notwehr jemanden töte, ist das eine rechtswidrige Tat. Aber ich kann nicht bestraft werden, weil die unvermeidlich war. Also wenn sich die katholische Kirche wirklich selber ernst nimmt, dann müsste sie so argumentieren, dass nach Beratung keine Abtreibung stattfinden darf. Die ist vollkommen verlogen und ideologisch.
Na, die katholische Kirche sagt ja auch nach Beratung letztlich, also sie vergibt ja in ihren ureigensten Beratungsstellen sozusagen, vergibt sie ja auch keinen Beratungsschein, der ja dann den Abbruch ermöglichen würde, straffrei.
Ja, aber man müsste dann vielleicht auch irgendwie rechtliche Schritte und Staatsanwaltschaft einfordern, dass die tätigt wird, ne? Wenn eine Frau zum Beispiel noch gar nicht weiß, dass sie schwanger ist, aber dann sich irgendwie sportlich betätigt und dann kommt es zum Abort, dann ist das ja fahrlässige Tötung. Also das ist ein völlig unmöglicher Standpunkt. Das Gericht hätte sagen sollen, dass das nicht Konsens ist, dass von Anfang an ein Mensch da vorhanden ist, eine Person. Und dass der Gesetzgeber in bestimmten Spielräume das dann mit Fristen regeln könnte. Ne? Mhm. Hat das Gericht aber nicht gesagt. Sie hat also, ich nenne das eine opportunistische Dummheit, den Standpunkt der Kirche über dumm.
Also Sie haben jetzt Karlsruhe angesprochen. Die Union spricht sich ja gegen eine Liberalisierung aus und hat eben gedroht mit dem Gang vor das Bundesverfassungsgericht in dieser Frage. Sie haben 1993 angesprochen, da ist ja eine gesamtdeutsche Fristenregelung der Bundesregierung gekippt worden. Und zwar Begründung, ja, ja. Grundgesetz verpflichtet den Staat menschliches Leben, auch eben das Ungeborene
eben,
zu schützen.
Das stimmt ja gar nicht.
So war damals die Rechtsprechung eben.
Ja, aber das stimmt ja nicht. Im Grundgesetz ist nicht vom menschlichen Leben die Rede, sondern vom Menschen.
Ja, da fragen wir jetzt mal Irina Essmann, ein neues Urteil, das können wir ja nicht...
Menschliches Leben hat überhaupt nichts in der Juristerei zu suchen.
Ich habe Ihre Argumentation schon ein Stück weit verstanden, Irina Essmann. Ein neues Urteil, das können wir nicht vorhersagen, wie das ausfallen würde.
Aber das müsste man korrigieren, dass einfach...
Herr Jäcker.
Dass kein Konsens ist.
Ja, Herr Jäcker, lassen Sie uns ganz kurz Irina Essmann fragen. Das neue Urteil, würde das Gericht heute, sagen wir mal, andere Maßstäbe anlegen oder differenziertere?
Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Ne? Das ist der Blick in die Glaskugel. Was wir sagen können, ist, dass das Bundesverfassungsgericht auch da wieder, was Männer und Frauen betrifft, anders besetzt ist als noch 1993. Ich glaube, was der entscheidende Punkt ist, der verbirgt sich so unter dem Begriff abgestufter Lebensschutz. Wenn wir uns anschauen, die Entwicklung eines Kindes bis zur 22. Woche, ist dieser Embryo nicht lebensfähig ohne die Frau. Und daraus kann man sozusagen, wenn man denn möchte und je nachdem, wie man das dann auch wirklich juristisch alles begründen kann, kann man natürlich diesen abgestuften Lebensschutz ableiten. Ich sage jetzt mal so, Frau A ist genervt von ihrem Mann B und würde ihn eigentlich am liebsten beseitigen. Dann muss Staat C, muss sich schützend vor Mann B stellen, weil eben dieses Leben geschützt werden muss. Und die Frau hat abgesehen davon auch noch andere Möglichkeiten, dem Mann B aus dem Weg zu gehen. In diesem Fall ist es ja so, dass Frau A ein Embryo in sich trägt, Embryo B, der aber sozusagen ja noch keine Person ist, der ohne sie nicht denkbar wäre in diesem Moment. Und dann ist die Frage, ob der Staat C sich da irgendwie, ob der da reingehen kann. Er stellt sich ja nicht schützend vor einer selbstständigen, vor eine selbstständige, unabhängige Person. Agierende jetzt mal so ganz, Person, ja. Ganz laienhaft sozusagen mal erklärt, aber diese Dreiecksbeziehung, da ist A und B und der Staat, könnte man argumentieren, ich will mich da überhaupt nicht in eine Richtung festlegen, aber könnte man argumentieren, dass sich da der Staat noch rauszuhalten hat und dass das tatsächlich die Entscheidung der Frau ist und da auch das Selbstbestimmungsrecht der Frau höher einzuschätzen ist.
Jedenfalls bis zu einer bestimmten Schwangerschaftswoche,
genau, wo man dann sagt, wie das ja die Kommission auch benannt hat.
Ist also nicht oder ist ab diesem Zeitpunkt dann lebensfähig theoretisch. Eva S. hat angerufen aus Augsburg. Ich grüße Sie. Was haben Sie zu sagen zu unserem Thema?
Also erstmal natürlich, warum Eva S.? Es geht darum, ich bin zufällig in die Sendung geraten und ausnahmsweise mal hier eine Frau am Telefon und ich stand vor der Situation, abzutreiben und ich habe auch abgetrieben. Das war eine ungewollte Schwangerschaft, das war ein gerissenes Kondom und leider hat der menschliche Körper dann auch in solchen unpassenden Momenten die Fähigkeit, schwanger zu werden. Das heißt,
darf ich fragen, wie alt Sie damals waren und wie lange das her ist?
Ich war damals mit dem Studium fertig. Ich war 25 Jahre alt und ich war nicht in der glücklichsten Ehe. Das heißt, es war tatsächlich eine Affäre und es riss das Kondom. Und ich war nicht in Deutschland. Ich hatte keinen Zugang zur Pille danach und ich war tatsächlich sofort schwanger und in großen Nöten. Also ich hatte keine familiäre Unterstützung. Es hätte keinen Vater dazu gegeben und ich war psychisch in einer sehr schlechten Verfassung. Ich habe es mir nicht leicht gemacht. Ich war sehr verzweifelt. Ich fühlte mich auch sofort schwanger und sehr verbunden mit dem Kind. Aber ich finde, die Diskussion greift immer zu kurz. Es geht nicht um ein kleines, niedliches Baby. Es geht darum, für einen Menschen verantwortlich zu sein, sein Leben lang. Also Mutterschaft ist irgendwo lebenslänglich. Und ich bin inzwischen Mutter eines Teenagers und ich kann rückwirkend auch sagen, was da alles an Problemen schon in der Schwangerschaft aufgetreten ist. Ich hatte Diabetes, ich wurde in der Schwangerschaft chronisch krank. Es geht viel zu wenig bei diesen Diskussionen um das Leben der Mutter. Und es sind nicht alle Mütter gleich. Eine entscheidet sich für eine Abtreibung und hatte nie den Wunsch, Mutter zu sein. Ich wollte gerne Mutter sein, aber nicht zu diesem Zeitpunkt, in dem mein Leben eine Katastrophe war. Und ich finde, da müsste individueller geschaut werden. Ich bin für die Möglichkeit zur Beratung und Zukunftsplanung, weil es um mehr geht als nur den Schutz des Embryos und des Babys. Aber es sollte nicht strafbar sein. Ich leide immer noch unter den Folgen dieser Abtreibung. Es geht mir immer noch psychisch nahe und ich wurde behandelt wie der letzte Dreck dabei. Es war keine positive Beratung. Es hat mich abgewertet. Es hat mich tief getroffen. Und obwohl mein Leben ganz anders jetzt ist, sehr glücklich und gut, hängt mir das nach.
Darf ich nochmal fragen, wie viele Jahre das her ist? Das ist ja auch jetzt gerade mit Blick auf die das Beratungsangebot wichtig.
Es ist 25 Jahre her.
25 Jahre. Also schon doch eine Zeit her. Irene Essmann, hat sich da möglicherweise auch bei den Beratungsstellen ein bisschen was geändert, dass man doch anders auf die betroffenen Frauen zugeht?
Ja, gut, ich kann da tatsächlich nur mutmaßen. Grundsätzlich würde ich sagen, es hat sich was verändert. Das ist ja auch der Grund, weshalb sehr, sehr viele Ethiker inzwischen sagen, wir müssen daran an den Paragraphen, weil es im Endeffekt ja tatsächlich so ist, dass Frauen einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen können, ohne strafrechtlich verfolgt zu werden. Und sie tun es auch. Das heißt, es gibt da quasi einen Modus Vivendi. Und der wird genutzt und ist, naja, das ist jetzt die Frage, werden die Frauen stigmatisiert oder nicht? Viele Frauen haben den Eindruck, sie werden stigmatisiert. Und ich glaube, es ist einfach eine gesellschaftliche Frage, wie wir miteinander umgehen, welchen Respekt wir vor persönlichen Entscheidungen haben. Und ich würde sagen, da beobachten wir zurzeit beides. Wir beobachten Polarisierungen in der Debatte, die komplett respektlos sind. Auf der anderen Seite, gerade im sozialen Bereich, wenn ich an die Beratungsstellen denke, würde ich zu dem Schluss kommen, dass da sehr respektvoll beraten wird. Und es gibt ja auch unterschiedlichste Beratungsstellenangebote.
Das war von mir schlecht ausgedrückt, sondern die Beratung war gut. Dafür muss man natürlich erstmal den Mut haben und es war ja auch verpflichtend. Also ich hatte das Glück, einen guten Freund zu haben, der ging mit mir da händchenhaltend hin. Aber dieser Gang, dieser Verpflichtende für eine Frau alleine ist hart. Also für mich war es hart. Das, was ich schrecklich erlebt habe, war dann die Prozedur an sich, die Abtreibung. Ich lag dann da mit vielen anderen Frauen, wir haben den Blickkontakt zueinander gemieden, wir waren alle in Schmerz. Von dieser Erfahrung kann ich sagen, da ist keine Frau, die ich gesehen habe, leichtfertig damit umgegangen. Wir haben uns voreinander geschämt, wir waren in unserem Schmerz. Es hat mich sehr beeindruckt fürs Leben. Und ich will jetzt auch nicht dazu sehr ins Detail gehen. Die Beratung war gut und ich möchte auch, dass Frauen die Chance haben, beraten zu werden. Vor allem auch, was ihre Möglichkeiten betrifft, ein Kind eventuell alleine großzuziehen. Es gibt so viele alleinerziehende Frauen. Wir reden immer wieder davon, dass sehr viele davon in großer Not sind. Beratung ist wichtig. Stigmatisierung findet immer statt, sonst hätte ich mich auch mit meinem Nachnamen hier vorgestellt.
Ich danke Ihnen sehr, Eva, dass Sie angerufen haben und diese wirklich sehr persönlichen Dinge mit uns geteilt haben. Danke für Ihren Anruf und für Ihre Meinung dazu.
Danke.
Einen schönen Sonntag Ihnen. Danke sehr. Und unsere nächste Anruferin ist Silva Liebenwein. Grüß Sie.
Ja, hallo.
Was haben Sie für einen Eindruck, was haben Sie für eine Meinung zum Thema Abtreibungsrecht? Braucht es den Paragraphen 218 noch?
Ja, also aus meiner Sicht, ich würde den Paragraphen 218 jetzt nicht so leichtfertig, ist es ja nicht, aber ich würde den nicht aufgeben wollen, weil ich auch diese Seite, dass das ungeborene Leben geschützt werden muss, auch eben sehr, sehr hoch gewichten würde. Und mir geht es aber tatsächlich auch nochmal um das Thema Beratungspflicht, über das ja heute auch schon viel diskutiert worden ist. Ich sehe schon auch den Punkt, dass es ein sehr, sehr schwieriger Gang sein kann, zu dieser Beratung zu gehen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass diese Beratungspflicht Frauen auch vor einer Fehlentscheidung schützen kann. Und deswegen würde ich da unbedingt dafür argumentieren, die beizubehalten. Weil es gibt auch nicht wenige Frauen, die einfach in einer extrem angespannten Situation sind und auch das Gefühl haben, ganz schnell eine Entscheidung alleine treffen zu müssen. Und damit sie damit nicht ganz so alleingelassen sind, wäre es aus meiner Sicht schon sehr wichtig, diese Beratungspflicht beizubehalten. Und es gibt ja auch nicht wenig Frauen, die nach so einer Entscheidung dann psychische Probleme entwickeln. Auch davor muss man ja Frauen schützen, dass sie nicht das Gefühl haben, sich zu schnell entschieden zu haben und vielleicht doch zu wenige Argumente gegeneinander abgewogen zu haben.
Also das Argument von Frau Liebenwein auch hier, wieder die Beratung, es scheint ein ganz, ganz wichtiges Thema zu sein. Möglicherweise auch ein Knackpunkt in dieser ganzen Diskussion.
Ich denke, es ist ein Knackpunkt und ich kann die Argumente von Frau Liebenwein sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich möchte noch einen Aspekt mit reinbringen, denn was man ja auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass ja auch betroffene Frauen ganz, ganz stark unter Druck gesetzt werden können, womöglich, ne? Vom Umfeld. Vielleicht vom Erzeuger, nenne ich ihn jetzt mal. Ich sage in dem Fall nicht vom Vater, vom künftigen Vater, der vielleicht auf gar keinen Fall dieses Kind in irgendeiner Form großziehen würde, damit droht, die Mutter nicht zu unterstützen. Und da ist tatsächlich die künftige Mutter oder die schwangere Frau sowas von auf sich allein gestellt. Und da denke ich auch, dass so dieser kleine Schubs, der so eine Beratungspflicht bedeuten würde, der Frau schon helfen kann in so einer Lage auch, dass sie weiß, welche Rechte habe ich denn auch gegenüber demjenigen, der potenziell Vater werden könnte, und dass man die auch durchsetzen kann, wo man sich wirklich Hilfe holen kann. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass eben nicht irgend so eine Ad-hoc-Entscheidung gefällt wird, die, wie Sie auch gesagt haben, die dann dazu führt, dass Frauen das im Nachhinein womöglich bereuen, nicht verarbeiten können, darunter tatsächlich dann ein Leben lang leiden.
Frau Liebenwein, danke für den Anruf aus Eichenau bei Fürstenfeldbruck. Aus Tutzing hat uns Robert Bartmann angerufen. Grüß Sie.
Grüß Sie Gott. Also ich habe drei Punkte. Der erste ist undemokratisch. Für die Abschaffung von Paragraph 218 sollten nur Frauen im Bundestag abstimmen dürfen. Die Männer geht das nichts an. Das sollte also vom Strafrecht ins Ordnungswidrigkeitenrecht rübergeführt werden. Das ist so das kleine Unrechtsgesetz. Das zweite ist, dass die Beratung nicht nur bei den Beratungsstellen verbleiben darf, sondern sie gehört zwingend zu den Frauenärzten und Ärztinnen. Denn dort lässt sich die Frau ja untersuchen, dort hat sie Vertrauen über Jahre aufgebaut und dort traut sie sich auch im geschützten Umfeld der Verschwiegenheit des Arztes, sich leichter zu öffnen. Und dann gehört es natürlich auch dazu, dass die finanzielle Seite angesprochen wird, nämlich dass die Ärzte dafür Geld kriegen. Kein Arzt ist bereit, ein Beratungsgespräch zu führen, wenn er nicht dafür bezahlt wird. Und da muss finanziell für die Ärzte eine eigene Vergütung geschaffen werden, die es ihnen erlaubt, ausführlich zu beraten. Und zwar nicht bloß 10 Minuten, sondern 1 bis 2 Stunden. Denn das ist tatsächlich eine Entscheidung fürs Leben. Für oder gegen das Leben, wie auch immer, eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Und deswegen ist die Beratung das A und O. Aber Strafbarkeit ist meiner Ansicht nach längst überholt. Es sollten einmal gelegentlich über die Grenzen der Deutschen Bundesrepublik hinausschauen. Wie machen es andere Länder? Fortschrittliche. Mhm. Und das Strafrecht ist also nicht das Mittel, um Leben zu schützen, sondern das Strafrecht hat andere Aufgaben.
Wie erklären Sie sich denn, dass der Berufsverband der Gynäkologen und die Deutsche Fachgesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe sagen, dass die aktuelle Regelung, also mit dieser grundsätzlichen Strafbarkeit, eigentlich ganz gut funktioniere?
Tja, waren das lauter Frauen oder waren das nur lauter Männer?
Das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten. Ich habe den Verband
nicht vor Augen. Dieser Fachverband.
Ja.
Und ich sage jetzt einmal so, jede Behörde oder jede Institution hat ein gewisses Beharrungsvermögen, etwas Neues einzuführen, nach vorne zu schauen, etwas zu verändern. Das bedarf Mut und das bedarf Weitsicht. Und es gibt drei Grundsätze, das haben wir schon immer so gemacht. Das werden wir nicht ändern und das da kann da jeder kommen. Mhm. Also diese drei bayerischen Verwaltungsgrundsätze, dass man nichts ändern will, was sich bewährt hat angeblich. Ob sich es bewährt hat, das sei dahingestellt.
Mhm. Ja, gut,
Ich finde nein, weil die Drohung mit dem Strafrecht, wenn eine Frau ungewollt schwanger ist, dann hat sie genügend Probleme. Ja. Da braucht sie nicht auch durch das Strafrecht dazu.
Ihre Meinung ist angekommen. Danke, Herr Bartmann. Wir sind fast am Ende der Sendung. Ja, Irene, das war quasi das Schlussplädoyer von Herrn Bartmann. Von dir noch abschließend zur Diskussion gesagt?
Ich glaube, und man hat es jetzt auch gemerkt, wir müssen tatsächlich alle über dieses Thema reden. Mhm. Das ist so ein bisschen abgedroschen, aber ja, es muss raus aus der Tabuzone, denn nur das hilft dagegen, dass Frauen stigmatisiert werden. Und ich hoffe sehr, dass die Politik es wirklich schafft, dass das Ganze nicht in den Kulturkampf mündet, wie wir es zum Beispiel in den USA sehen, dass sowas über künftige Präsidentschaften entscheidet, so ein Thema, sondern dass das wirklich abgewogen und alle Seiten, alle Positionen, die alle nachvollziehbar sind, irgendwie befriedet. Das wäre mein Appell, mit dem Wissen, dass es wahnsinnig schwierig ist bei diesen ethischen Fragen und Dimensionen.
Der Appell und die Einschätzung von BR-Reporterin Irene Essmann, Expertin für ethische Fragen im politischen Diskurs, heute in der Sendung. Danke für deine Zeit, Irene.
Sehr gerne.
Und auch natürlich vielen Dank an alle Anruferinnen und Anrufer fürs Mitdiskutieren. Sonntags um 11 gibt's in einer Woche wieder. Jetzt geht's hier bei BR24 weiter mit Michaela Borowi und dem Aktuellen am Mittag. Ich sag ciao und einen schönen Sonntag für Sie.
BR24. Sonntags um 11. Das Thema der Woche.